Ja, es ist 14 Uhr. Herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen am ersten Tag, am Samstag, zum Nachmittagsprogramm mit Mr. Linux Guides Jean Vogelbacher. Es geht um das Thema Linux-Assistent. Das ist so eine Entwicklung von dir, ne? Aber da erzählst du noch mal ein bisschen mehr selber von. Und Fragen gibt es am Anschluss. Wir machen jetzt hier 50 Minuten und dann haben wir noch 10 Minuten für eine Fragerunde. Sonst würde sich das alles in die Länge ziehen. Okay, viel Spaß.
Herzlichen Dank, Norbert. Ja, Norbert hat mich schon sehr gut vorgestellt. Ich würde sagen, ich ergänze noch mal ein, zwei Sachen. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere Informatik aktuell an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Im Master, schreibe jetzt dieses Jahr meine Masterarbeit. Und man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guides. Einfach mal eine Frage in den Raum, weil es mich immer interessiert, wer von euch kennt denn Linux Guides? Hat da jemand schon was gehört? Ein bisschen eben, ja, ne? Schon ein paar sind es auf jeden Fall, sehr schön. Ja, ich beschäftige mich mit der Flutter-Programmierung seit Anfang 2022. Ist die Frage, warum habe ich das da drauf geschrieben? Am Ende ist der Linux Assistant, das, worum es in diesem Vortrag geht, genau in diesem Framework geschrieben. Einfach nur, dass ihr einordnen könnt, in was für einem Stand ich bin. In der kommerziellen Linux-Systemadministration in Entwicklung bin ich seit 2022 circa und unter anderem auch der Initiator und der Leiter des Programms oder des Projektes darum, was ich euch heute vorstellen dürfte. Ja, so sieht das Ding aus. Wir werden das natürlich auch gleich mal live austesten. Davor vielleicht noch mal eins, zwei Fragen, dass ich ungefähr weiß, wen ich vor mir sitzen habe. Ich würde einfach mal fragen, wie lange ihr schon Linux nutzt. Wer nutzt Linux unter einem Jahr? Einfach mal die Hand heben. Wer nutzt Linux innerhalb der drei Jahren, der letzten drei Jahren? Da hat er angefangen. Perfekt. Unterhalb fünf Jahren? Unterhalb 10 Jahren? Okay, und der Rest wird wahrscheinlich drüber sein. Oder hat sich jemand nicht gemeldet? Sehr cool, okay, perfekt. Dann weiß ich schon mal ungefähr Bescheid. Im ersten Teil des Vortrags werden wir uns um das Äußerliche kümmern. Was für Features hat das Ding? Und am Ende möchte ich noch mal kurz auf verschiedene technische Aspekte eingehen und Grundprinzipien, die das eigentlich erst möglich machen. Weil der Linux Assistant hat ein ganz spezielles Ziel. Er will Linux-Benutzer im administrativen, aber auch im alltäglichen Gebrauch von Linux unterstützen. Und das tatsächlich nicht nur auf irgendeiner Linux-Distribution. Ich habe mir gedacht, ja gut, ich mag das und das an der Distribution nicht und der anderen das und das nicht. Jetzt baue ich eine eigene Linux-Distro. Die Sache ist, das machen viele Leute. Aber ich habe mir gedacht, hey, wir gehen mal einen anderen Ansatz und bauen ein Programm, was fast alle Linux-Distributionen unterstützt, was jeder von euch, wahrscheinlich 95%, die jetzt hier Linux nutzen, installieren können, direkt und loslegen können. Ja. Tatsächlich möchte ich aber auch noch, wenn ich verschiedene Sachen, ich sag mal, unterstütze mit dem Linux Assistant, nicht glatt drüber bügeln, über alle Distributionen drüber und sage, hey, das muss jetzt so gemacht werden, weil das schreibt der Linux Assistant so vor. Weil der Linux Assistant soll die Vorzüge der Distribution erkennen in gewisser Weise, beziehungsweise berücksichtigen und auch noch, wenn möglich und nicht zu anspruchsvoll, auch natürlich unterstützen. Das sehen wir immer wieder an verschiedenen Punkten. Wenn ihr euch darüber gerade noch gar nicht so viel vorstellen könnt, behaltet es mal im Hinterkopf, das kommt gleich. Ja. Und natürlich noch eine einfache Nutzung mit wenigen Abhängigkeiten, dass es so viele Leute wie möglich installieren können, macht es mir am Ende als Entwickler natürlich auch einfacher, weil ich dann weniger Arbeit habe. Ja, was unterstützt das Ding? Mittlerweile alle Ubuntu-Derivate eigentlich, Debian-Derivate, OpenSUSE, Fedora und tatsächlich seit einer oder seit zwei Wochen auch das erste Mal jetzt Arch Linux, unter anderem mit Manjaro und Endeavor OS. Und damit haben wir jetzt langsam die Familie vollständig. Wenn es immer noch Distributionen gibt, wo jemand sich das wünschen würde, dann meldet das sehr, sehr gerne. Und je mehr sich da melden, desto mehr oder desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann auch nochmal explizit genau für diese Distribution gibt. Auch verschiedene Desktops werden unterstützt, einmal GNOME, KDE, Sim und XFCE. Ich denke, das sind 95% der Nutzer, die das einer der Desktops. Außer jemand nutzt i3 oder sowas oder gar keinen Desktop, dann habt ihr natürlich gewonnen. Ja, was für Features hat das Ding? Das ist ein bisschen viel, wer sich das anschauen kann, wer sich das anschauen will, gerne auf der Website, da sieht man auch ganz aufgeschlüsselt, welche Distribution wird was unterstützt. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal etwas auf einer praktischeren Art und Weise, dann können wir uns das ein bisschen besser vorstellen. Schauen wir doch mal, ich habe hier ein ganz einfaches Linux Mint und habe die Seite www.linuxassistant.org geöffnet. Dort kann man sich das ganz einfach herunterladen als DEB-Paket, als RPM-Paket, dann halt eben für Fedora und OpenSUSE. Und ebenfalls, wenn wir in das Installationsmenü schauen, beziehungsweise in die Beschreibung, sehen wir dann auch nochmal direkt eine Beschreibung für Arch Linux und für manuelle Installation, wenn man das dann auch nochmal haben möchte. Flatpak wird auch unterstützt. Es gibt eine Flatpak-Version vom Linux Assistant, die ist allerdings aktuell etwas älter. Die ist so circa 2-3 Monate alt, weil ich ein bisschen Clinch mit dem FlatHub-Team habe. Nicht Clinch, sondern ja, sie verweigern gerade einfach, oder der Buildbot verweigert das. Und ich habe bis jetzt noch nicht den Nerv gehabt, mich darum zu kümmern. Ja, aber ich würde sagen, wir installieren den Kollegen einfach mal. Zack, einmal reicht mir sogar. Und dann schauen wir mal, das war das schnell. Installieren geht relativ easy. Man muss 1-2 Abhängigkeiten sind da drin. Also das Einzige, was groß wichtig ist, ist der Libkeybinder. Das ist am Ende, dass Tastenkombinationen in dem Ding funktionieren. So, dann würde ich sagen, starten wir das Ding doch mal, dass ihr euch das vorstellen könnt, was das ist. Und hier sehen wir es auch schon. Ne? Also eine kurze Einführung, man kann sich das gerne durchlesen. Am Ende steht genau das, was ich euch schon gesagt habe. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Und jetzt fragt er direkt am Anfang, hey, ist das System, was ich erkannt habe, worauf ich gerade laufe, korrekt? In dem Fall hat er es erkannt, Distribution Linux Mint, Benutzeroberfläche Cinnamon, Sprache Deutsch. Sieht, ich denke, ganz gut aus jetzt für dieses Beispiel. Von daher sage ich jetzt einfach mal, ja, ist korrekt. Dann kann ich noch einen Tastaturkürzel einrichten, dass ich das einfach schneller öffnen kann, weil am Ende soll der Linux Assistant sehr einfach verfügbar sein mit einer ganz einfachen Tastenkombination, dass man dann direkt gleich sozusagen dann tippen kann, suchen kann, loslegen kann. Das sehen wir gleich alles in einer Minute. So, und dann fragt er uns, wollen wir unseren Rechner einrichten? Das heißt, wenn man jetzt seinen Linux-Rechner neu installiert hat, bietet das in gewisser Weise einen Quick-Start-Modus an, mit dem man relativ schnell eigentlich schon auf einen ganz guten Stand kommen kann. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Und dann können wir erstmal Browser wählen. Und die Sache ist, wir geben nichts vor, was installiert werden muss oder was wir empfehlen, das ist uns egal. Wir bieten einfach das gerade an mit dem Haken, was die Distribution sowieso schon vorausgewählt hat. Das ist jetzt in dem Fall Firefox. Ich kann jetzt hier aber natürlich nochmal zusätzlich ein Chromium beispielsweise installieren. Ich mache das jetzt mal nicht, weil sonst dauert es ein bisschen lange. Dann können wir die Bürosoftware natürlich auch auswählen. Ist, denke ich, genau das Gleiche. Seht ihr eigentlich alles, wenn ihr da hier die Sachen gerade runter macht? Nochmal? Die muss leider anbleiben, sonst sieht man mich nicht mehr auf dem Video. So, wir sind an der Kommunikationssoftware angelangt, ist genau das Gleiche und das Coole ist natürlich, egal auf welcher Distribution bin, ob ich jetzt eine Arch-Basis habe, Debian, Fedora oder sowas, der erkennt das natürlich im Hintergrund. Man muss natürlich auch sagen, teilweise ist da auch Flatpak im Hintergrund, also der Installationsassistent checkt auch, hey, ist Flatpak gerade installiert? Wenn nicht, kann man das mit einem Klick installieren, beziehungsweise richtet er das automatisch ein, sodass man dann diese Software zur Auswahl hat. Muss man nicht machen, ist aber natürlich empfohlen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und dann können wir auswählen, okay, ich habe meine Software ausgewählt, perfekt, ich möchte jetzt den Rest selber einrichten, alles cool. Oder ich kann relativ zügig in die automatische Konfiguration gehen, wo ich sage mal, die Standardsachen erstmal abgegrast werden, die man am Anfang so machen möchte. Vor allen Dingen einmal das System auf den neuesten Stand zu aktualisieren, die Multimedia-Codecs sicherzustellen, dass die installiert sind. Automatische Systemschnappschüsse einrichten, wenn das System sich irgendwann mal selber zerlegen sollte, kann man das mit einem Klick hier machen. Der beachtet hier auch ButterFS oder ext4 hauptsächlich und das funktioniert ziemlich gut, ist am Ende, darunter Timeshift. Ne? Wird einfach eingerichtet und man muss sich nicht mehr groß drum kümmern. Und die automatische Konfiguration der Aktualisierungsverwaltung ist auch mit drin. Ich denke, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Automatische Updates, ich muss mich nicht mehr drum kümmern, wann mein System Updates macht. Das wird sie irgendwann immer machen. Das ist beispielsweise auf Arch Linux deaktiviert, weil eben unter Arch Linux, jedenfalls ich viel Input von der Arch-Community bekommen habe, man sollte sich das unbedingt selber mal zuvor anschauen, was in den Updates steht, bevor man das dann ausführt. Ja, mache ich jetzt in dem Fall einfach mal alles. Und dann wird nach dem Passwort gefragt. Jetzt die Frage natürlich, ja, was führt denn das Ding überhaupt aus? Das sehen wir im Hintergrund. Kann man sich die Befehle einblenden lassen, was das Ding eigentlich macht. Am Ende kochen wir hier auch natürlich nur mit Wasser. Wir führen APT-Update aus, Dist-Upgrade, Flatpak-Upgrade. Er hat erkannt, Flatpak ist schon drauf. Wenn irgendwelche Flatpaks drauf sind, aktualisiert er direkt, weil die Aktualisierung ausgewählt wurde. Ne? Mint-Meta-Codecs werden installiert. Bei Debian ist es VLC, die GStreamer-Plugins. Bei Arch Linux ist was ganz anderes und so weiter. Das ist halt eben je nachdem, was für eine Distro-Apparat man nutzt. Und dann geht man da durch. 1-2 Python-Skripts sind auch noch mal drin. Bei manchen Sachen ist es, helfen die Bash-Skills leider nicht mehr. Da muss man manchmal in die Python-Bibliotheken, beispielsweise von APT, zugreifen. Wobei das mit den Python-Skripts auch immer weniger wird. Ja, ich gebe das jetzt einfach mal ein und dann installiert sich der Kollege jetzt erstmal. Genau. Ich würde sagen, wir machen währenddessen, der das fertig macht, nochmal ganz kurz weiter. Ich nehme schon mal 1-2 Punkte weg. Es dreht sich hauptsächlich beim Linux Assistant nach der Einrichtung um eine Suche, die möglichst schnell und möglichst effizient funktionieren soll und einem genau das präsentieren soll. Natürlich fragen sich jetzt manche, ja, das habe ich untergenommen. Ja, es gibt das Ganze, ist aber teilweise relativ langsam und doch auch nur bei den GNOME-Nutzern, muss man sagen. Ne? Dafür gibt es unter GNOME dann andere Vorteile des Linux Assistants, die man dann mehr nutzt. Und bei anderen Desktops wie XFCE oder Cinnamon ist man dann relativ froh, so eine Suche zu haben. Genau. Man kann es auch gleich konfigurieren. Neben Programmen, ganz klar, können wir Lesezeichen der Webbrowser durchsuchen. Das heißt, der liest direkt die Datenbanken von Firefox beispielsweise aus oder in JSON ist es bei Chromium-basierten Browsern und liest die Lesezeichen aus. Das heißt, ich kann direkt mit einem Klick auch meine Lesezeichen auslesen. Dateien aus den letzten 30 Tagen, die ich irgendwann mal geöffnet habe, die Distribution speichert das in der Regel sowieso mit, beziehungsweise der Desktop, da gibt es eine Datei, da holen wir uns einfach die Information raus. Ganz wichtig, es wird natürlich nichts irgendwo hingesendet, das bleibt alles lokal auf dem Rechner und man kann natürlich einstellen, was er durchsuchen soll. Wenn man möchte, dass er genau sowas nicht durchsuchen soll, kann man das natürlich auch einstellen, wenn man dem trotzdem nicht trauen sollte. Dann noch viele weitere Ordner, so eine grundlegende Ordnerstruktur. Webseitenadressen kann man eingeben direkt. Das Ding hat auch eine selbstlernende Suche. Inwiefern das funktioniert, zeige ich euch später. Und eben dann auch den Rest, andere Funktionen, sage ich mal. So, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Das ist ungefähr genau das, was ich euch eben erzählt habe. Und dann kommen wir jetzt mal in den Hauptscreen. Den haben wir ja schon mal als Screenshot gesehen. Und das möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Also wir haben hier einmal unsere Festplattenbelegung direkt. Beispielsweise ist mir bei einem letzten Rechner, den ich mal untergekommen habe, habe ich festgestellt, dass das Boot-Laufwerk in Anführungszeichen vollgelaufen ist. Mit 95% habe ich mal gesagt, na, schaust du mal, dass du wieder ein Auto-Remove machst. Und dann habe ich da wahrscheinlich doch, ich sag mal, einen Systemabsturz verhindert. Dann noch mal ganz grobe Informationen über das System selber, CPU, Arbeitsspeicher, Swap, was für ein Benutzer angemeldet ist, wie das System heißt, was für ein System tatsächlich installiert ist. Ist witzigerweise noch eine etwas ältere Version hier auf der virtuellen Maschine, ist aber jetzt hier komplett egal, welcher Kernel installiert ist und so weiter. Ihr seht es ja selber. Dann einmal relativ prägnant die Suche und da können wir uns einfach mal was eingeben. Und dann sehen wir direkt hier, was er uns hier vorschlägt. Einmal natürlich Anwendungen, wie wir es besprochen haben, aber auch nochmal verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten in der Administration. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Die automatische Konfiguration der Aktualisierungsverwaltung hatten wir schon eben im Ersteinrichtungsbildschirm. Kann man hier aber auch nochmal aufrufen, wenn man das dann nochmal manuell machen möchte. Benutzerprofil könnte man hier einstellen. Aber hier sehen wir auch beispielsweise direkt das erste Lesezeichen. Customize Firefox, das ist immer standardmäßig mit drin. Und eben nochmal verschiedene weitere Sachen. Auch die Paketverwaltung ist mit inkludiert. Das heißt, ich könnte direkt hier jetzt Pakete deinstallieren, ne? Das würde ihm jetzt hier vorschlagen, dann weiter unten, wenn ich jetzt ein bisschen konkreter werden würde, beispielsweise HTOP, sucht er einfach mal und dann zeigt er mir auch direkt an, hey, ich kann HTOP direkt per APT installieren und das funktioniert mit Zipper, mit DNF, mit Pacman und ich glaube, das war es ungefähr, ne? Und mit Snap natürlich auch, also beispielsweise MailSpring ist, glaube ich, ein Snap, kann das sein? Also es ist auf jeden Fall ein Flatpak, ja, findet er sofort. Snap brauchen wir ein Momentchen. Hat jemand von euch einen Snap-Namen? Ansonsten ist egal. Also Snap kann da auch auf jeden Fall. Genau, das wäre es diesbezüglich. Ich glaube, das wäre es eigentlich auch erstmal zur Suche an sich von den groben Sachen, die man da erstmal finden kann. Lass mich mal ganz kurz meinen Spickzettel schauen, dass ich da jetzt nicht vorbeigehe. Natürlich Ordner haben wir gesehen. Eine Frage, die ich mitgebracht habe, aktuell kann der nur Ordner finden, die nicht versteckt sind. Einfach mal Hand hoch, würdet ihr oder wer findet eine Funktion cool, wenn man direkt auch versteckte Ordner finden könnte? Einfach mal Hand hoch. Ja. Ja, sehr cool. Also seid ihr mit mir einer Meinung? Ich glaube, ich würde sogar das kennzeichnen, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier Linux Assistant, wir sehen direkt die DB-Dateien, die Config-Datei sehen wir jetzt hier beispielsweise aber noch nicht. Ich glaube, da würde ich dann nochmal ein extra Icon machen, dass es irgendwie, ich sag mal, eine versteckte Datei ist. Nicht, dass man das verwechselt. Später, wenn man beim richtigen System dann durch seine Dokumente durchschaut, möchte man das wahrscheinlich nochmal unter einem anderen Rank. Ja, genau, das wäre es soweit dazu. Haben wir da noch was? Webseitenadressen funktionieren direkt, auch Terminal-Befehle, ne? Wer es will, ne? Habe ich mal eingebaut, beispielsweise wenn wir jetzt Firefox eingeben, findet er sofort, hey, ich kann das auch im Terminal ausführen und dann kann ich beispielsweise so relativ easy dann die Terminal-Ausgabe abgreifen. In dem Fall gibt Firefox sogar gar nichts aus, ist perfekt, schließen wir mal und dann schließt sich der Terminal auch danach. Genau, das ist natürlich, funktioniert auch mit jedem anderen Terminal, also XFCE-Terminal, Konsole, der neue GNOME-Terminal. Und wenn es das alles nicht gibt, checkt er auch, ob Xterm installiert ist und zieht das dann halt da eben so hoch. Genau, ich glaube, da haben wir erstmal ganz grob alles bezüglich, ne, das ist mein richtiger Linux Assistant. Ah, hier. Ah, jetzt aber, ne, mag er nicht. Genau. Ich würde sagen, kommen wir zur Kontrolle und Administration. Ja, Suche ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich persönlich benutze die Suche tatsächlich jeden Tag, vor allen Dingen für Ordner oder Dateien, die ich letztens geöffnet habe. Und auch relativ schnell Pakete zu installieren. Jetzt sagt natürlich jemand, ja, kann ich auch im Terminal machen. In dem Fall sind sogar ein paar weniger Tastaturbefehle. Ich gebe einfach den Paketnamen ein und dann installiert er das mir direkt. Aber was kann das Ding sonst noch? Beispielsweise eine Sicherheitsüberprüfung. Da muss man natürlich aufpassen, dass man auch nicht zu viel verspricht, ne? Wenn dann so, ihr kennt ja das bei verschiedenen Virenschutzsoftwares, ne? Da ist dann so ein riesiges grünes Icon, ihr System ist sicher. Ne? Sollte man, ich glaube, dann doch immer mal wieder hinterfragen, aber das macht der Linux Assistant nicht. Der checkt jetzt gerade im Hintergrund die Systemsicherheit, im Hintergrund wird da tatsächlich ein APT-Update ausgeführt, um zu checken, sind die Pakete denn gerade alle aktuell. Und in der Hinsicht haben wir tatsächlich schon relativ viel richtig gemacht. Er checkt, ob zusätzliche Paketquellen aktiviert sind, ob Aktualisierungen verfügbar sind, ob die Rechte des persönlichen Ordners stimmen. Denn tatsächlich viele Distributionen haben standardmäßig das Recht, Recht des persönlichen Ordners so vergeben, dass andere Nutzer auch die eigenen Dateien sehen können. Das checkt er auch. Vor allen Dingen auch bei Nutzern, die man danach nochmal neu anlegt, ist das immer noch bei vielen Distributionen so, dass das Recht dann nicht richtig gesetzt wird. Also das checkt er auch nochmal und natürlich auch Netzwerksicherheit. Checkt er jetzt in dem Fall, ja, Firewall ist zwar installiert, sie ist aber nicht aktiv. Von daher biete ich dir auch direkt an, hier die jetzt zu aktivieren beispielsweise. Wenn keine Firewall drauf ist, dann installiert es natürlich, je nachdem, Firewall D oder GUFW, was wir halt eben an der Distribution haben. Aber auch wenn SSH beispielsweise aktiviert ist oder XADP, dann findet er das auch und sagt so, hey, pass da mal lieber auf oder hey, nur, dass du Bescheid weißt. Genau. Das wäre es zur Sicherheitsüberprüfung. Dann haben wir nochmal weitere Sachen, wie beispielsweise die Linux-Gesundheit. Da checkt er uns nochmal so, ja, ich sag mal, ganz allgemeine Variablen ab, wie lange das System schon läuft. Ab einem Tag sagt er, hey, könnte hilfreich sein, das System neu zu starten. was die RAM-Auslastung ist, die CPU-Auslastung, der Speicher. Ab 90% meckert er tatsächlich. Mittlerweile gibt es auch eine Funktion, den Speicherplatz bereinigen zu lassen. Da wird beispielsweise der Papierkorb gelöscht, es werden die Caches von den Paketmanagern gelöscht, es werden unbenötigte Pakete entfernt und so weiter. Also in der Praxis, wenn man das mal ausführt, sind das dann doch schon teilweise einige Gigabyte, die man dann wieder frei hat. Funktioniert natürlich nicht immer, aber wenn man zu viel gespeichert hat, hilft es auch nichts. Der ist ja aber noch relativ, ich sag mal, zahm, was er dann löscht. Also Bleachbit beispielsweise greift da viel mehr ein, würde ich persönlich weniger empfehlen. Genau. Aktualisierung hatten wir auch schon. Installation hatten wir auch schon. Reparatur gibt es mittlerweile auch, weil ich selber gebe auch Support für viele Leute, vor allen Dingen Telefonsupport. Da haben wir auch vor allen Dingen auch Endanwender. Und wir haben beobachtet, dass es immer wieder genau das gleiche eine Problem gibt. Und zwar, wenn die Leute ihren Rechner zu früh herunterfahren, passiert es, dass das Paket-Update stehen bleibt. Und dann hat wahrscheinlich schon einige von euch gesehen, die jetzt jedenfalls Debian oder sowas nutzen. Man muss die Package-Configure-A manuell ausführen, damit das Ganze wieder läuft. Ja, schaffen viele nicht, einfach weil sie mit dem Terminal nicht so vertraut sind. Und dann, ja, wenn sie das eingeben, sagen sie, ja, fehlende Rechte. Klar, das sudo fehlt, haben sie da nicht hingeschrieben beispielsweise. Also da gibt es schon viele Hürden. Hier kann man jetzt einfach die automatische Reparatur auswählen. Paketverwaltung reparieren. Hier einmal sehen wir auch, was er macht. In dem Fall sagt er einmal die Package Configure-A und ein apt install-f, was dann so viel heißt, hey, versucht die automatische Aktualisierung, die automatische Reparatur. Natürlich, wenn man Abhängigkeitsprobleme hat, ist das schwierig, das automatisch zu lösen, ohne nicht noch mehr kaputt zu machen. Von daher versuchen wir da auch nur so weit einzugreifen, wie nötig. Ja, das wäre es dazu. Ansonsten haben wir noch verschiedene Empfehlungen und Shortcuts drin in gewisser Weise. Beispielsweise, wer von euch nutzt GNOME? Einfach mal die Hand hoch. Und ich hoffe, die meisten GNOME-Nutzer kennen auch, wenn man rechts oben in den Leistungsmodus wechselt oder beziehungsweise den Energiesparmodus auswählen kann, Performance und Normal oder Ausgeglichen. Ne? Ja, alle anderen Nutzer von anderen Desktops, die stehen da erstmal blöd da. Es gibt tatsächlich ein Paket, was das macht. Das kann man dann im Terminal wunderbar ausführen. Ist natürlich etwas umständlicher für manche. Und dafür gibt es hier den Leistungsmodus, der checkt, okay, ist das denn überhaupt installiert? In dem Fall sagt er, oh nee, ist noch nicht installiert. Möchtest du es installieren? Machen wir mal. Ich gebe mein Passwort ein. Da sehen wir auch, was er auch im Hintergrund macht. Also am Ende nur das Paket installieren. Kann man auch ausblenden. Dann sieht es ein bisschen schicker aus. Ist dann schon fertig und jetzt kann ich hier zwischen diesen verschiedenen Modi hin und her wechseln. Genau. Normalerweise bei richtigen Systemen steht dann auch nochmal ein Performance-Modus drin. Bei der virtuellen Maschine, wo ich hier drin bin, die verbietet mir das hier. Aber ansonsten kann man das hier auswählen und jetzt wären wir hier direkt im Energiesparmodus. Und für Leute, die das nicht kennen, ich kann es euch sehr empfehlen, jeder, der einen Laptop hat und das mal auf Energiesparmodus gesetzt hat, der merkt, inwiefern wie langsamer das wird und dadurch auch tatsächlich Energie spart. Beziehungsweise einfach nicht mehr so extensiv Prozesse ausführt. Genau. Solche Sachen wie Passwort ändern sind beispielsweise drin, sind in vielen Distributionen einfach manchmal schwierig zu finden, weil es keinen Eintrag mit Passwort ändern gibt, jedenfalls häufig nicht. Solche Sachen, aber auch nochmal Programmempfehlungen wie beispielsweise Benchmarks, kann man beispielsweise mit Hard-Info machen, kann man hier relativ einfach dann nutzen. Und nochmal weitere App-Empfehlungen, das solltet ihr selber nochmal in gewisser Weise erkunden. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder rüber. Und wie gesagt, alles das, was ich euch gezeigt habe, funktioniert auf allen Distributionen, die ich euch vorhin auch präsentiert habe. Also genauso auf Arch Linux, Ubuntu und so weiter. Da genau hat man dann schon die ganze Bandbreite. Und tatsächlich hat sich das auch in gewisser Weise bei vielen neueren Nutzern, sage ich mal, durchgesetzt. Wenn Sie den Linux-System schon mal kennen, wechseln Sie dann doch mal lieber zu einer anderen Distribution und schauen sich das einfach mal an, weil Sie noch mal im Hintergrund den Linux-System haben, wo Sie vielleicht dann noch mal die ein oder andere Sache, ich sag mal, sich vergewissern können, wie das dann funktioniert. Ja, kommen wir mal zum technischen Einblick. Ne? Die Fassade habe ich euch jetzt gezeigt. Mal schauen, was dahinter ist. Tatsächlich ist es relativ viel mit Wasser gekocht, würde ich sagen. Also gar nicht so unglaublich spektakulär. Man muss nur schauen, dass man richtig ansetzt und an den richtigen Stellen dann die Entscheidung trifft. Nicht, dass man sich später dann, ich sag mal, in den verschiedenen Variationen der Distributionen dann perfekt. Und wie haben wir das gemacht? Natürlich muss am Anfang der Linux Assistant eine gewisse Umgebung erkennen. Und das sind eine Handvoll von Variablen. Anhand dieser Variablen können wir alle Entscheidungsprozesse treffen. Biete ich die Funktion dem Nutzer an gerade? Wie muss ich das ausführen? Und sehen wir hier einmal die Distribution. Also wer keinen Code lesen kann, kein Problem. Also ich erzähle euch immer so grob, was das Ding macht. Muss natürlich erstmal ausgelesen werden. Das ist das, was wir am Anfang gesehen haben. Dann der Version String ist am Ende. Wie heißt die Distribution? Beispielsweise OpenSUSE haben wir Tumbleweed und Leap beispielsweise. Die verhalten sich unterschiedlich. Da muss man dann tatsächlich doch auch nochmal, das in manchen Prozessen dann nochmal beachten. Ansonsten, welcher Desktop läuft natürlich? Was für Software-Manager sind installiert? Da checkt er einfach, hey, ist die Executable davon vorhanden? Also wenn man da trickreich ist, könnte man auf dem Fedora auch irgendwie ein APT zum Laufen bekommen. Und der Linux ist es, dann würde das fressen und sagen, hey, cool, ich habe jetzt noch APT. Dann noch einmal die Frage, ob Wayland läuft oder nicht. Das behandelt er auch nochmal in manchen Stellen ein bisschen unterschiedlich. Und ob er gerade in einem Flatpak läuft oder nicht. Weil ihr kennt ja alle Flatpaks, vielleicht habt ihr auch einen Vortrag von Steve Zapka gesehen heute. Das läuft ja alles in der Sandbox. Aber ich will ja nicht meine Sandbox administrieren, sondern mein System selber. Und von daher muss dann da der Linux Assistant so einige komplett valide Flatpak, ich sag mal, Funktionen nutzen und dann verändert sich tatsächlich auch noch mal viel unter der Haube. Ja, und nur durch diese Information können wir eigentlich alles entscheiden, wie wir eine Funktion handhaben. Und da möchte ich euch einfach mal zwei Stück zeigen, zum einen beispielsweise das Paketmodul. Ja, kommen wir beispielsweise dazu hin, ich möchte Firefox installieren. Am Ende denkt man sich, ja gut, ich kann ja hier beim Ubuntu einfach sagen, apt install Firefox. Beim DNF, bei Fedora ist es, glaube ich, mit DNF install Firefox. Sehr cool. Wie sieht es aber bei Debian aus? Wenn wir sagen apt install Firefox, sagt er Paket nicht gefunden, weil ich heiße Firefox ESR. Ne? Und da gibt es bei fast allen Distributionen dann doch nochmal Unterschiede und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, worauf wir achten müssen, wenn wir eine Anwendung installieren wollen und die vordefinieren, wie beispielsweise bei der Browserauswahl vorhin, müssen wir eine Variation von verschiedenen Programmnamen angeben, wie das Ding heißen könnte. Da ist unter anderem Firefox, Firefox ESR, aber auch das Flatpak nochmal ganz am Ende beispielsweise hin. Und dann können wir nochmal angeben, wenn wir etwas installieren, mit welchem Paketmanager wir das bevorzugt installiert wollen. Ja, wir können natürlich alles mit Flatpak drüber bügeln, aber tatsächlich habe ich mich beim Linux Assistant so entschieden, dass man immer versucht, mit dem Paketmanager, der von der Distribution herkommt, das Paket installiert und dann angenommen, das Paket gibt es nicht oder er findet es nicht, dann nimmt er erst das Flatpak und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich zuverlässig und das checken wir eben ab. Wir schauen uns einfach mal den Code an. Also ich gebe hier einfach mal meine Liste an verschiedenen App-Codes ran, also Firefox, Firefox ESR und so weiter. Und dann kann ich, wenn ich möchte, nochmal einen Software-Manager angeben, also APT, DNF, Super, Snap oder so. Und dann eben dadurch sagen, okay, gut, versuch das mit dem, wenn nicht, gehst du bei anderen. Und dann gehen wir einmal für jeden App-Code hier einmal durch und das dann jeden App-Code auch nochmal für jeden installierten Software-Manager und checken, hey, ist das überhaupt verfügbar? Ich habe euch jetzt das Beispiel mit APT mitgebracht, wird einfach abgefragt, ist auch nochmal eine einzelne Funktion. Und dann fügen wir relativ unspektakulär einen Linux-Command hinzu. Das ist eine eigene Struktur auch, die jetzt im Linux Assistant existiert. Die hat verschiedene Spezifikationen. Ich kann für jeden Linux-Command natürlich den Command spezifizieren, aber auch die User-ID, als wer soll das ausgeführt werden. Ne? Also soll das der normale Nutzer, soll das Root ausführen? Meistens sind es die beiden Sachen. Und natürlich auch nochmal Environment. Also ich kann da auch nochmal verschiedene Variablen mitgeben, was beispielsweise bei APT mit dem Debian Frontend und Interactive schon ziemlich hilfreich sein kann. Genau, das füge ich hinzu einer sogenannten Command-Line-Queue. Das heißt, ich kann verschiedene Befehle aufeinander stacken, was wir ja vorhin gesehen haben bei der Ersteinrichtung. Wir haben Firefox ausgewählt, Chromium ausgewählt beispielsweise. Dann würde er sagen, okay, ich füge jetzt zur Command-Queue den Chromium hinzu, im nächsten LibreOffice, wenn es sich installiert werden würde, und dann später die automatische Aktualisierungsverwaltung oder sowas. Dann fügt er hier alle Befehle hinzu und ganz am Ende kommen wir dann zu einem Fenster, wo das Passwort gefragt wird und wir haben ja uns die Befehle anzeigen lassen. Und genau das ist eigentlich dann die Liste der Command-Queue, die dann einmal der Linux Assistant dann Schritt für Schritt einfach durchgeht und das dann ausführt. Genau, das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter, wie das mit den verschiedenen Paketmanagern beispielsweise funktioniert. Ich möchte nochmal ein anderes Modul einfach nochmal technisch näher beleuchten, und zwar mit den Terminal-Kommandos. Also wir haben ja vorhin gesehen, man kann irgendwas eingeben, dann checkt da, hey, ist das ein Terminal-Kommando, und dann könnte ich es auch ausführen. Und hier habe ich euch mal die Funktion mitgebracht, ist der String ein Bash-Kommando? Also ist die Zeichenkette, den Text, den ich reinschreibe, ist das ein Kommando oder kann das weg in gewisser Weise? Und da checken wir erstmal, okay, wir nehmen uns erstmal das erste Wort. Ne? Finde ich denn das Programm davon? Und das machen wir. Man könnte natürlich das hart programmieren und fragen, okay, für die Leute, die sich besser in Linux auskennen, schaue ich in User Bin beispielsweise nach oder in S-Bin, da könnte ich eine riesenlange Liste natürlich definieren. Aber die Sache ist, ich muss alle Randfälle abdecken und so weiter. Das kann ich eigentlich nur, wenn ich es richtig gründlich mache. Von daher, anstatt dass ich da irgendwas vordefiniere, frage ich einfach das System und funktioniert genau sozusagen wie jetzt so ein Bash-Terminal. Schau mir doch mal oder gib mir doch mal alle Pfade raus, woher du denn deine Programme sammelst oder woher du das dann prüfst. Und das fragen wir einfach über die Environment-Variable ab und splitten das auf und checken dann halt in jedem Pfad, okay, ist es da. Wenn wir es irgendwo finden, dann sagen wir, hey, ja, das ist ein Befehl. Ansonsten sagen wir, nö, ist kein Befehl. Ja. Und angenommen, das ist jetzt ein Befehl, dann wollen wir das natürlich auch irgendwann, ich sag mal, in ein Terminal-Command reinpacken. Jetzt kann man sich ja denken, okay, gut, sind ja alles Terminals, die wir da verwenden, unterschiedliche Terminals von verschiedenen Distributionen, die werden ja schon nicht so unterschiedlich sein. Leider genau andersrum. Jeder Terminal hat eigentlich so seine eigene Besonderheit. Von daher ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel zu checken, okay, uns ist komplett egal, welche Distribution da läuft. Wir checken hier einfach nur mal den Desktop nach und schauen erstmal, okay, sind wir bei XFCE, dann machen wir was anderes, sind wir bei GNOME oder Cinnamon, machen wir was anderes und KDE auch nochmal. Wollte ich euch jetzt nicht mit dem Code hier zu klatschen mit KDE noch, das ist dann etwas unspektakulärer. Aber auch selber müssen wir dann schauen, okay, wie funktioniert der XFCE-Terminal? Der möchte das mit minus E haben, das mag noch der mögen noch andere auch, nicht immer, muss man sagen. Und dann mag aber der XFCE-Terminal nicht das Kommando direkt als Argument übergeben haben. Funktioniert nicht, mag er nicht, will er nicht. Von daher musste ich extra für den XFCE-Terminal sagen, okay, gut, wir schreiben eine Datei in unser Cache-Directory, die wir dann tatsächlich ausführen. Ganz wichtiger Disclaimer. Wenn man da ein bisschen sicherheitstechnisch drüber geht, sieht man, okay, gut, ich könnte hier mit irgendwelchen Escape-Zeichen relativ viel Unsinn anstellen. Die Sache ist, dieser Befehl wird immer nur als User ausgeführt. Von daher könnte das der Nutzer auch selber machen. Von daher ist das jetzt hier erstmal nicht so wild. Und genau, dann können wir das hier ausführen. Bei Cinnamon ist es, oder GNOME ist es auch nochmal anders. Da haben wir jetzt den neuen GNOME-Terminal. Vielleicht kennt ihn schon mal jemand von euch. Wer hat den neuen GNOME-Terminal schon installiert? Einfach mal Hand hoch. Relativ wenig. Aber die Leute, die ihn installiert haben, findet ihr ihn besser oder schlechter oder ist es auch egal? Also alle, die ihn besser finden, ja. Schlechter, ist es egal? Ah, ja. Also ja, ich glaube, es ja, weiß ich nicht. Manchmal frage ich mich, warum braucht man nochmal ein Terminal? Aber gut, haben wir halt hier eben auch dann drin. Und dadurch bauen wir uns dann die verschiedenen Befehle und diese Logik des Programms dann aus. Und dann ist eigentlich genau diese Konzepte, die ich euch jetzt gezeigt habe, die packen wir einfach immer hintereinander, bauen das immer auf. Und so haben wir dann Funktion nach Funktion dann für jede Distribution dann einmal umgesetzt. Ja, in der Theorie ist das natürlich klasse. In der Praxis gibt es manchmal noch Probleme, nicht viel. Also einmal mit dem Flatpak-Update, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Die stecken gerade noch ein bisschen fest. Das wird aber lösbar sein. Und in ganz, ganz manchen Fällen ist das Frontend oder das Framework, was ich dafür verwende, diesen Linux-Assistent zu programmieren, Flutter, nicht zu 100% funktional und findet einfach den OpenGL-Treiber bzw. die ausführbare Datei nicht und macht dann tatsächlich dicht. Ne, das funktioniert nicht. Ich würde sagen, das passiert in einem von 100 Fällen, aber es passiert manchmal. Was nervig ist, ich kann da nicht so viel machen. Auch 1-2 Bugs sind in diesem Framework noch vorhanden. Nebenbei, ich bin nicht der Erste, der dieses Framework verwendet. Beispielsweise der Ubuntu-Installer, der neue, verwendet tatsächlich auch Flutter. Man kann solche Bugs auch manchmal umgehen. Und ich denke, die werden wir auch langfristig umgehen. Das ist wirklich nicht viel. Aber manchmal muss man dann schon sagen, gut, irgendwo bei so vielen unterschiedlichen Environments, sage ich mal, kann es dann schon mal vorkommen, dass dann in einem speziellen Fall eine Funktion vielleicht nicht so super gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ist aber selten der Fall. Wayland-Unterstützung ist ausbaufähig. Das, fast alle Distributionen haben mittlerweile als Default Wayland. Linux Assistant kann das auch prinzipiell. Linux Assistant hat aber eine ziemlich coole Funktion. Wenn wir hier jetzt irgendwas aufrufen, beispielsweise Dokumente, kann ich einfach mal öffnen, dann minimiert sich Linux Assistant, geht in den Hintergrund und öffnet dann die jeweilige App. Und wenn ich jetzt als nächstes nochmal die Tastaturkombination öffne, na, das mag er hier nicht wegen der Virtual Maschine, aber er würde es dann hochbringen, dann zieht er das einfach nur hoch und sagt, hey, cool, ich bin wieder da. Bei Wayland kann ich das nicht abchecken, ist Linux Assistant gerade gestartet, beziehungsweise ist das Fenster gerade da, ist es minimiert, ist es maximiert, und ich kann auch gar nicht so richtig gut Befehle senden vom Terminal, hey, hol mir mal dieses Fenster hoch. Das funktioniert schon irgendwie dann irgendwann mit Wayland, aber aktuell sind die Bibliotheken da noch nicht so ausgereift, dass man damit wirklich arbeiten kann. Und dadurch, wenn man Wayland aktiviert hat, schließt sich der Linux Assistant. Und wenn man es erneut dann den Befehl, sage ich mal, öffnet, dann lädt er das halt eben neu. Und da sehen wir leider ein kleines Problem. Wenn wir das einmal laden, dann braucht er einen kurzen Moment, bis er oben ist. Das will man natürlich minimieren. Wir wollen ja natürlich nicht warten. Und das kann man tatsächlich auch nochmal verbessern. Und zwar dann durch den Einbau eines Caches. Weil jedes Mal, wenn der Linux Assistant lädt, baut er sich den Suchindex neu auf. Das sind so um die ungefähr 10.000 Suchergebnisse meistens. Und das dauert natürlich einen Moment. Und was man stattdessen machen kann, ist natürlich die Suchergebnisse oder den Suchindex sich abzuspeichern und das nächste Mal einfach direkt nochmal neu zu laden. Dann ist es ein Ticken schneller, als wenn man dann beispielsweise nochmal alle Ordner durchsucht und dann erst während der Linux Assistant läuft und den alten Suchindex hat, dann kann man den neuen aufbauen. Das ist so eine Sache, die beispielsweise nochmal in der Zukunft kommt. Aktuell bei größeren Systemen kann das sein, dass es mal 1-2 Sekunden dauert, bis es dann oben ist. Und dann auch nochmal die Konsistenz über die Distribution hinweg. Die Distributionen aktualisieren sich alle natürlich durch gegebene Zeit und legen einem immer manchmal dann neue Steine in den Weg. Und ich muss sagen, ich selber nutze nicht alle von den Distributionen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und teste das tatsächlich auch noch nicht für jede einzelne Distribution bei jedem Release. Das wird immer wieder durchgetestet, aber nicht bei jedem Release. Das ist dann doch schon einiges an Aufwand, mit allen Funktionen das einmal durchzuchecken. Von daher muss hier eigentlich langfristig ein geeignetes Testing-Framework hin, was nicht nur den Linux Assistant an sich testet, sondern auch funktioniert der Linux Assistant mit der Umgebung auch noch. Weil was hilft mir ein bestgetestetes Programm, wenn die Distribution einfach nicht mehr das macht, was sie soll, sozusagen, und das irgendwie langfristig zu automatisieren oder Teile davon automatisieren, das ist nochmal eine große Herausforderung. Wenn da jemand von euch eine Idee hat, da bin ich dann doch sehr gern Ohr, weil ich selber habe da noch nicht ganz einen Plan, wie man denn das am besten umstellen könnte. Genau. Was kommt noch in der Zukunft? Da haben wir einmal beispielsweise die Verbesserung des Benutzererlebnisses. Klassisches Beispiel, wir können schon sehr, sehr, sehr viel mit der Tastatur machen, aber noch nicht in jedem Menü alles beispielsweise. Von daher, da soll die Tastaturunterstützung mal ein bisschen besser werden, dass man gar nicht mehr die Maus benutzen muss. Anders, beispielsweise auch für verschiedene, ich sag mal, Anforderungen bis jetzt waren auch, oder Ideen waren auch, das dann in einen Desktop zu integrieren, dass man sagt, okay, gut, ich baue eine KDE-Erweiterung dafür, wobei die neue KDE-Suche mit Alt-F2, die man öffnen kann, die ist echt verdächtig gut und auch echt verdächtig schnell. Ne? Also da muss ich mich warm anziehen. Aber auch andere Desktops natürlich, wie Cinnamon, Gnome oder sowas, da dann native Erweiterungen dann rauszubringen, das ist tatsächlich auch so im Ideenzyklus. Ich selber mal schauen, ob ich da wirklich groß reingehen werde, weil mir ist es dann doch manchmal dann schon fast zu detailliert, Aber generell soll so ein Framework kommen, womit man dann auch, ich sag mal, auch nicht grafisch diesen Suchindex abfragen kann und genau das Ding bedienen kann. Das kommt dann langfristig. Auch ansonsten, was kommen soll, ist eine Group-Konfiguration. Ich denke, jeder, der von uns, der schon mal mit dem Group gearbeitet hat, der hat sich irgendwann mal vertan mit den Variablen, wenn man mal doch nur kurz Group länger einblenden möchte oder komplett hidden machen möchte. Da gibt es ein, zwei kleine Kniffe, die vergisst immer mal jeder von uns, vielleicht manchmal, jedenfalls geht es mir so. Und das soll der Linux Assistant auch in einzelnen Schritten, ich sag mal, unterstützen. Nicht alles komplett. Man kann, wer schon mal eine ganze Group-Konfigurationsdatei gesehen hat, da kann man sehr schnell viel verstellen. Das ist auch gar nicht für den Standardnutzer gedacht, sondern einfach nur beispielsweise, okay, gut, wie lange soll Group angezeigt werden, was für ein Startmenü soll was für ein Start soll gestartet werden sozusagen oder was für eine Distribution. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Ansonsten ein Connector für den Libre Workspace. Das ist ein Serverprojekt von mir. Am Ende mit Nextcloud, Jitsi, Element Matrix und so weiter mit einem Klick installiert. Ist noch in der Entwicklung. Tatsächlich aber auch schon im Einsatz. Und da gibt es tatsächlich auch schon ein Join Assistant in gewisser Weise, dass man dort relativ einfach einem Server beitreten kann und der automatisch den Nextcloud Sync Client beispielsweise herunterlädt, sich unter GNOME Online Konten, manche kennen es vielleicht, die das nutzen, auch automatisch einträgt und ich sag mal mit Benutzernamen und Passwort dann auch ich sag mal richtig trägt, dass man das direkt nutzen kann, ohne dass der Nutzer irgendwie was selber installieren muss. Das funktioniert schon auf dem Papier, ist aber noch nicht so richtig schön integriert. Von daher soll das eventuell auch langfristig mal einfach als Mini-Funktion noch mal zusätzlich in den Linux ist es dann kommen. Man muss es ja nicht nutzen. Und generell dadurch auch ein Add-on-Support, weil ich wurde auch schon heute relativ häufig angesprochen, hey, das ist ja schon mal ganz cool, kann man nicht vielleicht noch das einbauen? Oder das könnte noch eine coole Funktion sein. Und ich glaube, es macht langfristig Sinn, das so zu öffnen, dass man da verschiedene Module relativ einfach integrieren kann und dann diese Basis, die wir haben, auch mit dem Interface, mit Installiere-Applikation, mit dem Paketmanager, egal auf welcher Distribution du gerade bist, ansonsten nimm diesen Paketmanager beispielsweise, das sind schon ganz coole Funktionen, die ich glaube schon langfristig ziemlich hilfreich sein könnten und das möchte ich langfristig öffnen, eventuell auch mit einer gewissen Add-on-Seite, wo man das vielleicht auch innerhalb des Linux-Assistants auch einfach herunterladen kann beispielsweise. Ja. Verbesserung der Startgeschwindigkeit, habe ich schon eben erzählt. Dann auch noch langfristig, denke ich, werde ich nicht drum rumkommen, die Einbindung des Linux-Assistants in offizielle Repositories von Linux-Distributionen. Bis jetzt ist er nur über die Webseite verfügbar. Er hat zwar auch einen eigenen Updater, aber mit Repositories an sich, außer das FlatHub, das sieht da noch relativ mau aus. Das muss auf jeden Fall langfristig kommen. Und auch ein Autopilot tatsächlich langfristig, wenn man beispielsweise, ich denke, viele von euch kennen es, wenn man der Mutter irgendwie ein System einrichtet, dann schaut man, dass das möglichst lange läuft, ohne dass man dann groß Probleme hat. Und meistens ist es dann eigentlich, ja, man stellt in irgendeiner Form von automatischen Updates an, dass sich das System eventuell auch automatisch sichert durch beispielsweise Schnappschüsse. Und wenn man dann jetzt keine Arch Linux dann installiert hat, glaube ich, funktioniert das dann auch eine relativ lange Zeit. Mit Arch Linux vielleicht auch, wenn man das sehr, sehr gut dann im Griff hat und die Updates sich auch selber im Griff haben. Und langfristig soll der Linux Assistant auch beispielsweise automatisch reagieren, wenn der Festplattenspeicherplatz beispielsweise vollläuft und dann da auch nochmal verschiedene Aktionen automatisch machen, wie beispielsweise dann in den Paketcache löschen und so weiter, dass man da halt, ich sag mal, so wenig wie möglich in Probleme reintritt und langfristig, ganz, ganz, ganz langfristig, wenn man es beispielsweise mit Debian sieht, kann man das System schon relativ gut aktualisieren, auf eine neue Version bringen, wenn man einfach nur die Paketquellen nach einer Zeit ändert, auf die nächsthöhere Version beispielsweise. Und das soll zuschaltbar, alles konfigurierbar, dann auch langfristig eventuell kommen, dass man sagen kann, okay, ich packe dir das Ding drauf, Autopilot ist an und wir sehen uns in 10 Jahren wieder, wenn alles gut läuft. Genau, also zum Muttertag sollte die vielleicht schon nochmal kommen, aber so nach dem Motto. Ja, das wäre es eigentlich dazu. Wie kann man selber involvieren oder wie kann man dem Projekt einfach vielleicht was Gutes tun? Dann würde ich tatsächlich das allererste sagen, nutzen. Ne? Wer von euch hat Linux Assistant schon mal irgendwann heruntergeladen? Einfach mal die Hand hoch. Ja, sind ein paar. Sehr cool, sehr cool. Ich finde, da geht noch was. Also wenn ihr wollt natürlich, schaut es euch an. Ist alles komplett kostenlos, Open Source. Genau, empfehlt es natürlich weiter, wenn ihr es gut findet. Wenn ihr es nicht gut findet, nutzt das Feedback-Formular. Ich habe es so einfach wie möglich das gestaltet, dass man Feedback senden kann. Wir sehen hier, also ich habe euch noch nicht alles gezeigt, ihr könnt aber sehr, sehr viel selber erkunden. Beispielsweise auch die Funktionsübersicht ist sehr cool. Ja, da ist sie. Da kann man dann alle Funktionen sehen, was denn das Ding überhaupt kann. Ne? Also das kann ja dann erstmal so, sonst stochert man ein bisschen im Dunkeln. Aber auch beispielsweise die Feedback-Formular. Das Feedback-Formular kann man dann direkt schreiben und dann landet es bei uns und dann, genau, wird dem stattgegeben und viele Feedback, ich sag mal, Nachrichten haben tatsächlich schon zu neuen Funktionen geführt und zu dem geführt, was Linux Assistant heute ist und halt eben auch die Benutzbarkeit auch mal gut verbessert oder Erklärungen verbessert, wenn das dann doch Leute nutzen, die nicht ganz so technikkonform sind, weil das ist natürlich die primäre Zielgruppe, auch wenn sie vielleicht den Profi-Nutzer in kurzer Art und Weise unterstützen kann mit einer schnellen Ordnersuche oder sowas. Aber ich denke, die meisten wahrscheinlich werden das System dann eventuell selber administrieren. Aber vor allen Dingen, wenn man dann mehr macht, anstatt auf seiner Hauptmaschine, dann könnte das sehr, sehr hilfreich sein. Nutze ich auf jeden Fall so. Genau. Ja, GitHub Repository habe ich auch verlinkt. Programmieren, wenn ihr da Lust habt, mitzumachen, sehr, sehr gerne. Aber ansonsten auch einfach nur Fehler melden, detaillierte Ideen oder sowas auch melden oder beziehungsweise erstellen. Da würde ich mich immer freuen drüber. Genau, das wäre es eigentlich soweit gewesen. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann könnt ihr gerne loslegen.
Ja, jetzt noch mal vielen Dank, bevor jetzt alle wieder flüchten. Noch mal einmal ein Kräftchen Applaus. Und, ja. So. Wo war jetzt zuerst?
Darf ich ganz kurz? Ach so. Ich wollte einfach mal fragen, wer fand den Vortrag schlecht? Einfach mal Arme nach oben. Wer fand den Vortrag mittel? Einfach mal Arme nach oben. Okay, und wer fand den Vortrag gut? Arme nach oben. Okay, dankeschön. Wollte ich nur mal wissen. Dankeschön.
So, mal hier vorne.
Jean, meine Frage wäre, erstmal vielen Dank, inwieweit hast du Pläne, das auf internationale Sprachräume zu erweitern, also zum Beispiel Englisch, Französisch oder ähnliches und ob es da schon so PO-Dateien für die Lokalisierung und sowas gibt, also ob es für eine Lokalisierung schon bereit ist, das wäre meine Frage.
Das ist bereit, Linux Assistant ist bereits auf Englisch und Italienisch noch zusätzlich verfügbar. Sind keine PO-Dateien, ist ein Flutter ARB-Format, also ARB ist so ein neues Ding, was coole Funktionen kann, aber hat noch nicht so richtig schöne Editoren. Von daher ist es ein bisschen, es funktioniert, aber die PO-Dateien sind schöner. Aber generell ist verfügbar und die italienische Übersetzung haben wir vor 3 Wochen, glaube ich, mit reingenommen. Ja. GitHub einfach, ne? Pusht man das einfach hoch.
Letzten Endes ist es eine erweiterte Suche, die zugegeben ganz coole Zusatzfeatures noch hat, aber wenn ich den Begriff Assistant höre, dann habe ich natürlich eher so ChatGPT für Linux im Sinn zum Beispiel, dass ich dem System frage, ist alles in Ordnung? Das checkt hinten dran alles und sagt mir, ja, hier, da könntest du nochmal nachjustieren. Letzten Endes auf dieser Basis, gerade wenn wir hier von der Mutter reden oder so Sachen, die gucken sich nicht an, was da in dieser Suche rauskommt und die wissen auch nicht, was sie da eintippen müssen.
Genau sowas ist tatsächlich geplant. Also ich habe mir schon natürlich, als der ChatGPT-Hype war, ich denke, hat sich jeder gedacht, oh, das kann ich jetzt machen. Ne? Und da habe ich auch überlegt, okay, wie kann man das da vielleicht auch nutzen. Tatsächlich gibt es ja schon verschiedene Ideen, wie man das einbinden kann. Ist natürlich schwierig. Ich kann also was ich langfristig machen möchte eigentlich, dass sich das Ding auch konfigurierbar bei einem anderen Rechner meldet. Beispielsweise, wenn es ein Problem gibt oder so, halt mit den Autopilot-Funktionen. Da muss man aber aufpassen, dass einem da die Nutzer nicht weglaufen, weil wenn die denken, oh, das Ding sendet irgendwo hin, auch wenn das komplett konfigurierbar ist, ist das nochmal eine Hürde. Aber tatsächlich genau diese Features sind berücksichtigt. Danke da auch nochmal für das Hervorholen nochmal. Ja? Dankeschön.
So, erstmal möchte ich mich bedanken, dass du auf mich verwiesen hast mit dem Flatpak-Vortrag. Dazu möchte ich mich natürlich gleich anschließen, weil du ja sagtest, die Problematik mit dem Aktualisieren, dass die sich da so ein bisschen querstellen, dies kann ich nur bestätigen. Ich habe selber festgestellt, dass manche Apps, ich sag mal andersrum, in dem GNOME Software Center gibt es ja, wer mit Flatpak arbeitet, auch des Öfteren den Hinweis, dass es nicht mehr sicher ist, die Anwendung. Das ist ein Irrtum, denn das hängt damit zusammen, dass wenn die Runtimes sich aktualisieren, aber die Entwickler nicht schnell genug sind, dann wird es als unsicher deklariert. Was aber nicht heißt, dass die App nicht sicher ist. Da muss man natürlich dann das Ganze weitergeben an die Entwickler, dass man die Versionsnummern aktualisiert. Und da ist, wie er schon erwähnt hat, das Problem bei den Entwicklern, die das freigeben. Beziehungsweise gibt es den einen oder anderen, die eine oder andere Anwendung oder das Projekt, die das selber noch managen können, die das durchboxen können. Aber hier ist es halt nochmal was anderes, weil du die Anwendung ja durchboxst. Genau, so, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Planst du auch für OpenSUSE MicroS den Linux-Assistenten zu erweitern? Wenn ja, kann ich dir behilflich sein.
Also ich denke, da spricht absolut nichts dagegen und da können wir uns mal unterhalten, klar. Gut. Also warum nicht, ne? Ganz klar.
So, wenn jetzt weiter keine Fragen sind, oder da hinten war noch einmal. Kriegen wir gerade noch so hin.
Also ich wollte mal fragen, ob das jetzt auch beachtet wird, dass das vielleicht barrierefrei sein kann, das Programm?
Barrierefreiheit ist so ein Ding, ich muss sagen, da habe ich mich noch nicht groß drum gekümmert. Es ist auch ein Nachteil von diesem Flutter-Framework ist beispielsweise, dass es seinen eigenen Renderer hat. Das heißt, solche coolen Features, wie man sie sonst hat, das ist der Nachteil daran. Beispielsweise, das ist zwar noch nicht die gesamte Barrierefreiheit, aber beispielsweise das Markieren des Textes und dann irgendwo anders in einem Programm mit der mittleren Maustaste einfügen, das unterstützt er beispielsweise nicht. Ansonsten, das Einzige, was ich bis jetzt anbieten kann, ist größere Schrift oder sowas. Das übernimmt auch automatisch vom System her. Das heißt, wenn man da eine große Schrift hat, ist das Ding auch insgesamt größer. Ansonsten ist da noch nicht mehr, weil ich da aber auch persönlich einfach noch nicht die Erfahrung mit habe. Also wenn es da Bedarf gibt und wenn da jemand sich bereit erklärt, sich einfach mal 15 Minuten mit mir hinzusetzen, sehr gerne, dann gehe ich das auch gerne an. Ja.
Okay, danke.
Okay, dann sind wir durch. Oder?
Achso, nochmal. Eigentlich die Frage an die Dame, in welcher Hinsicht barrierefrei? Eher vom Sehen oder
noch
Screenreader wird ist machbar in Form, man könnte mit dem sprechen. Also es gibt ja diverse Frameworks, dass man einbinden könnte mit seinem Linux-Assistenten, wo das Ganze dann über Shortcuts und so weiter funktioniert, indem man dann quasi die Sprachbefehle hinterlegt, für welche Anwendung. Also die Variante gibt es auf jeden Fall bei dem Screenreading. Da müsste man dann wirklich mal speziell gucken.
Was ich mir vorstellen könnte, dass man das so, sogar relativ einfach implementieren kann an der Grundlage, dass man nicht alles nochmal durchgehen muss, weil das versuche ich immer, an der Wurzel das Problem zu fassen. Das heißt, dass man irgendwie vielleicht einen Text-to-Speech da mit reinpackt, da, wo die Seite aufgebaut wird. Weil ich habe mir eine eigene UI-Bibliothek dafür geschrieben und so weiter. Und ich glaube, da kriegt man das relativ einfach hin, wo der Titel ist, wo das ziemlich einfach. Also ich glaube, das müsste machbar sein. Gerne da auch nochmal auf mich zukommen, weil ich selber habe da noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht, leider.
So, nochmal vielen Dank, Jean. Du bist ja morgen... Ja. Du bist ja morgen auch noch hier und da läufst du hier noch so ein bisschen rum. Also wer noch, wem noch irgendeine Frage einfällt, der wird ihm mit Sicherheit noch über den Weg laufen können. Irgendwie.
Ich bin auch noch mal vor dem Raum.
Zeit hat er immer. Okay.